Dieser Inhalt wurde mit Hilfe von KI erstellt.
Er war einer der gefürchtetsten Stürmer seiner Generation. Ein Mann für die großen Spiele, der Chelsea 2012 zum größten Triumph der Vereinsgeschichte führte. Die Drogba, der Superstar der Elfenbeinküste. Ein Unruhestifter in den gegnerischen Abwehrreihen, aber ein Friedensstifter neben dem Platz. Ein Fußballer, dessen Stimme plötzlich ein ganzes Land hören wollte.
Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Omdurman im Sudan am 8. Oktober 2005. In der Kabine der ivorischen Nationalmannschaft herrscht Ausnahmezustand. Gerade hat sich die Elfenbeinküste für eine Fußball-WM qualifiziert. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Didier Drogba und seine Mitspieler haben ihr letztes Qualifikationsspiel im Sudan mit 3:1 gewonnen und Drogba selbst hat zweimal getroffen. Doch der Sieg allein hätte nicht gereicht. Die Elfenbeinküste war auf Schützenhilfe angewiesen und die haben sie bekommen. Kamerun lässt gegen Ägypten Punkte liegen und die Elfenbeinküste fährt zur WM 2006 nach Deutschland. Die Spieler feiern, sie tanzen, sie singen. Dokumentiert wird das Ganze von TV-Kameras. Vor eine davon stellt sich jetzt Didier Drogba und ergreift Mikro und Wort.
Ivorer und Ivorerinnen aus dem Norden, Süden, Osten und Westen. Wir haben bewiesen, dass wir gemeinsam etwas schaffen können.
Plötzlich geht's nicht mehr um Fußball. Drogba schaut in die Kamera und spricht zu den Menschen in seiner Heimat. Das Land ist gespalten. Seit 3 Jahren tobt ein Bürgerkrieg. Der Norden wird von Rebellen kontrolliert, der Süden von der Regierung. Drogba glaubt, dass dieser historische Erfolg seiner Mannschaft vielleicht den Ivorern etwas gezeigt haben könnte. Dass sie, selbst wenn sie aus unterschiedlichen Teilen des Landes stammen, gemeinsam für ein Ziel kämpfen können. Und dann passiert etwas, das diesem Moment seine ungeheure Kraft gibt. Didier Drogba geht auf die Knie. Seine Mitspieler tun es ihm gleich und gemeinsam bitten sie ihr Land zu vergeben und die Waffen niederzulegen.
Vergebt, vergebt. Unser tolles Land darf nicht im Krieg versinken. Legt die Waffen nieder.
Aus dem Jubel über die erste WM-Teilnahme der Geschichte der Elfenbeinküste wird ein Friedensappell an ein zerrissenes Land. Und aus diesem Moment entsteht später eine Geschichte, die fast zu unglaublich klingt, um wahr zu sein. Didier Drogba habe mit diesem Appell einen Bürgerkrieg beendet. Warum aber sollte ein ganzes Land auf Didier Drogba hören? Die einfache Antwort wäre, weil er zu diesem Zeitpunkt längst der größte Fußballstar des Landes ist. Aber das allein erklärt es noch nicht. Drogba ist 2005 gerade einmal seit gut einem Jahr beim FC Chelsea. José Mourinho hat ihn im Sommer 2004 für viel Geld aus Marseille nach London geholt und macht ihn zum Mittelstürmer einer Mannschaft, die den englischen Fußball verändern soll. Drogba ist dabei kein Stürmer, der nur im Strafraum auf seine Chance wartet. Er ist groß, wuchtig, schnell, enorm stark mit dem Rücken zum Tor. Er hält Bälle, bindet Verteidiger, schafft Räume für seine Mitspieler und wenn es drauf ankommt, sucht er auch den Zweikampf. Und da ist noch was, erklärt sein Nationalmannschaftskollege Yaya Touré von Manchester City hier in der BBC.
Er war der Spieler, vor dem alle die meiste Angst hatten. Sein Kopfball. Für mich war sein Kopfball noch wuchtiger als sein Schuss. Einmal stand ich vor Drogba. Ich glaube, wir waren gerade im Training. Und er hat den Ball einfach mit dem Kopf voll durchgezogen. Das war wie ein Schuss von Roberto Carlos. Unglaublicher Speed.
Didier Drogba ist herausragend und für Gegenspieler maximal unbequem. Einer dieser Stürmer, gegen die Innenverteidiger schon vor dem Spiel wissen, dass der Abend ziemlich lang werden kann. Doch eine Eigenschaft wird seine Karriere noch stärker prägen. Didier Drogba ist ein Big Game Player. Je wichtiger ein Spiel wird, desto größer scheint auch Drogba zu werden. Bei Chelsea stellt er das eindrucksvoll unter Beweis, besonders 2012 im Champions League Finale gegen Bayern München, wo er eines der wichtigsten Tore der Vereinsgeschichte erzielen wird. Doch im Oktober 2005 entsteht seine Bedeutung noch auf einer ganz anderen Bühne, in der Nationalmannschaft. Drogba ist der herausragende Angreifer einer außergewöhnlichen ivorischen Generation, mit Spielern wie Yaya und Kole Touré und auf dem Weg zur ersten Weltmeisterschaft der ivorischen Fußballgeschichte erzielt Drogba 9 Tore. Er ist das Gesicht dieser historischen Qualifikation. Und damit steht er für etwas, das in der Elfenbeinküste viel größer ist als Chelsea oder die Premier League. Er steht für den vielleicht größten gemeinsamen Erfolg, den die Menschen in einem gespaltenen Land gerade miteinander feiern können. Und dabei deutet zunächst erstaunlich wenig darauf hin, dass ausgerechnet Didier Drogba einmal so eine Rolle wird spielen können. Drogba wird 1978 in Abidjan an der Elfenbeinküste geboren. Seine Kindheit verbringt er teils hier, teils in Frankreich. Als Fünfjährigen schicken ihn seine Eltern erstmals dorthin, zu seinem Onkel Michel Goubard. Auch wenn Didier immer wieder in die Heimat zurückkehrt, die meiste Zeit verbringt er bei Goubard. Und dort spielt natürlich der Fußball eine Rolle, der Onkel ist Profifußballer. Trotzdem deutet lange wenig darauf hin, dass aus Drogba selbst einmal einer der besten Stürmer der Welt werden würde. Denn als Fußballer ist er ein eher Spätstarter. Seinen ersten Profivertrag unterschreibt Drogba erst mit 21 beim französischen Zweitligisten Le Mans. Während andere Weltstars in diesem Alter längst auf der größten Bühne spielen, beginnt seine Profikarriere gerade erst. Dann aber geht plötzlich alles sehr, sehr schnell. In Guingamp gelingt ihm dann der Durchbruch. 2003 holt ihn Olympique Marseille und dort braucht Drogba nur eine Saison, um endgültig zum Superstar zu werden. Er trifft und führt Marseille bis ins Finale des UEFA Cups. Aus dem talentierten, aber lange kaum beachteten Angreifer ist plötzlich einer der begehrtesten Stürmer Europas geworden. Und dann ruft Chelsea-Coach José Mourinho an, erzählt hier Yaya Touré in der BBC.
José Mourinho ging zu Abramovic und sagte, ich will Drogba kaufen. Und Abramovic fragte ihn, ist er gut? Er sagte, nein, nicht reden, zahl einfach.
Und Abramovic zahlt eine gewaltige Ablöse für einen Stürmer, der zu diesem Zeitpunkt bereits 26 Jahre alt ist und gerade einmal zwei komplette Spielzeiten in einer europäischen ersten Liga hinter sich hat. Er ist wie gesagt ein Spätstart, ein Weg zum Weltstar, alles andere als vorgezeichnet. Er muss sich diesen Status ungewöhnlich spät und sehr hart erarbeiten. Während Drogba sich in Europa seinen Weg nach oben erarbeitet, zerbricht seine Heimat. Die Elfenbeinküste galt lange als eines der stabileren und wirtschaftlich erfolgreicheren Länder Westafrikas. Doch nach dem Tod des langjährigen Präsidenten 1993 verschärfen sich politische, ethnische und religiöse Spannungen. Immer stärker geht's auch um die Frage, wer überhaupt als Ivora gilt, wer wählen darf, wer politische Macht ausüben darf. Besonders sichtbar wird diese Spaltung an Alassane Ouattara, einem Politiker aus dem muslimisch geprägten Norden, dessen Kandidatur für das Präsidentenamt wegen Zweifeln an seiner ivorischen Herkunft verhindert wird. Im September 2002 eskaliert die Situation. Teile des Militärs rebellieren gegen Präsident Laurent Gbagbo. Aus dem Aufstand entwickelt sich ein Bürgerkrieg und schließlich ist das Land faktisch geteilt. Der Süden mit der Wirtschaftsmetropole Abidjan bleibt unter Kontrolle der Regierung. Große Teile des Nordens werden von Rebellen kontrolliert. Ihr Zentrum ist Bouake. Dazwischen stehen internationale Friedenstruppen. Aus einem Land sind praktisch zwei geworden. Und ausgerechnet in dieser Zeit gibt's einen Ort, an dem diese Trennung scheinbar keine Rolle spielt. Den Fußballplatz. Denn in der ivorischen Nationalmannschaft spielen Männer aus den unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen und mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund gemeinsam in einer Mannschaft. Die Touré-Brüder sind muslimischen Glaubens. Drogba ist Christ. Auf dem Platz spielt das keine Rolle und auch nicht unter den Fans. Wenn diese Mannschaft spielt, dann jubeln Menschen im Norden und im Süden für dieselben Spieler, für dieselben Farben, für dasselbe Land. Diese Nationalmannschaft zeigt zumindest für 90 Minuten, dass eine gemeinsame Elfenbeinküste noch existiert. Ihr größter Star ist Didier Drogba. Deshalb bekommt jener 8. Oktober 2005, mit dem wir diese Geschichte begonnen haben, die Bedeutung, die weit über die erste WM-Quali der Mannschaft hinausgeht. Spieler aus einem zerrissenen Land haben gemeinsam etwas geschafft, was die Elfenbeinküste noch nie geschafft hat. Drogba erkennt diesen Moment und die Botschaft dahinter ist klar. Wenn wir gemeinsam für dieses Land Fußball spielen können, warum können wir dann nicht auch gemeinsam in diesem Land leben? Und tatsächlich, kurz nach Drogbas Appell, wird ein Waffenstillstand vereinbart. Didier Drogba hat den Bürgerkrieg damit nicht im Alleingang beendet. Dazu sind politische Verhandlungen, Vereinbarungen zwischen den Konfliktparteien und viele weitere Akteure nötig. Aber sein Appell erreicht Menschen auf beiden Seiten und gibt dem Wunsch nach Frieden ein Gesicht, das im ganzen Land bekannt ist. Und 2 Jahre später zeigt sich das noch viel deutlicher. Da zeigt sich, wie groß Drogbas Einfluss tatsächlich geworden ist. Anfang März 2007 wird Drogba zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. Eine Auszeichnung, die natürlich ihm gehört, die er aber mit seinen Landsleuten teilen will. Auch mit denen aus dem Norden der Elfenbeinküste. Dorthin reist Drogba mit der Trophäe im Gepäck nach Bouake in die Rebellenhochburg und er trifft sich auch mit dem Rebellenführer Guillaume Soro. Präsentiert seine Auszeichnung. Und er setzt sich dafür ein, dass die ivorische Nationalmannschaft hier ein Länderspiel austrägt. In Bouake, ausgerechnet an dem Ort, der wie kaum ein anderer für die Teilung des Landes steht. Am 3. Juni 2007 ist es dann soweit. Nationsspiel zum Afrika-Cup gegen Madagaskar. Mit Drogba für ein geeintes Land. Und die Elfenbeinküste gewinnt 5:0 und auch Drogba trifft. Doch wichtiger als das Ergebnis sind die Bilder. Menschen feiern gemeinsam ihre Nationalmannschaft. Für 90 Minuten wird aus einem immer noch geteilten Land wieder genau das, was Drogbas Mannschaft schon die ganze Zeit verkörpert. Eine Elfenbeinküste. Und dann bekommt diese Geschichte noch eine bemerkenswerte Pointe. 2 Monate später reist Präsident Gbagbo ebenfalls nach Bouake und trifft den Rebellenführer. Im selben Stadion, in dem Drogba und seine Mannschaft gespielt haben. Und dann werden bei einer Friedenszeremonie symbolisch Waffen verbrannt. Natürlich hat Didier Drogba auch diesen Frieden nicht allein geschaffen. Er konnte keine Verträge unterschreiben, keine Armeen entwaffnen, keinen politischen Frieden erzwingen, also kein Politiker. Aber vielleicht konnte er deshalb etwas erreichen, was Politikern lange schwergefallen war, nämlich Menschen auf beiden Seiten zu erreichen. Doch wer Didier Drogba damals nur aus der Premier League kennt, könnte bei all dem einen völlig anderen Eindruck von diesem Mann bekommen. Denn ausgerechnet dieser Friedensstifter ist auf dem Fußballplatz alles andere als friedlich. Drogba provoziert, diskutiert, teilt aus, lässt sich auch gern mal fallen und wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, dann kann er explodieren. Im Champions League-Finale 2008 gegen Manchester United verliert er in der Verlängerung die Kontrolle. Nach einer Rangelei gibt er Gegenspieler Nemanja Vidic einen Wischer ins Gesicht. Drogba sieht rot und Chelsea verliert anschließend das Finale im Elfmeterschießen. Ein Jahr später Champions League Halbfinale gegen Barcelona. Chelsea scheidet nach mehreren höchst umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen aus und Drogba rastet aus. Vor laufenden Kameras beschimpft er Schiedsrichter Övrebö, muss von Mitspielern zurückgehalten werden und wird schließlich von der UEFA gesperrt. Drogba sagt über sich selbst, auf dem Platz sei er ein anderer Mensch. Manchmal erkenne er sich selbst nicht wieder. Und vielleicht gehört auch diese Seite zu Didier Drogba. Dieser unbändige Wille, diese Emotionalität, dieses beinahe körperliche Bedürfnis, ein wichtiges Spiel unbedingt gewinnen zu müssen. Manchmal geht er damit zu weit. Doch genau diese Besessenheit macht ihn auch zu jenem Spieler, mit dem José Mourinho nach eigener Aussage in jede Schlacht ziehen würde. Didier Drogba ist eben kein Spieler für die leisen Momente. Wenn besonders viel auf dem Spiel steht, passiert mit ihm etwas. Manchmal bringt das seine schlechteste Seite hervor, sehr häufig aber auch seine beste. Und nirgendwo zeigt sich das deutlicher als am 19. Mai 2012 in München im Champions League-Finale. Bayern München gegen Chelsea. Für Bayern ist es das Finale daheim. Für Didier Drogba könnte es dagegen das letzte Spiel im Chelsea-Trikot sein. Sein Vertrag läuft aus. Er ist mittlerweile 34 Jahre alt und lange sieht es so aus, als würde dieser Abend für ihn mit einer großen Enttäuschung enden. Bayern ist die bessere Mannschaft, hat mehr vom Spiel, mehr Chancen. Chelsea verteidigt, leidet, hält aber irgendwie das 0:0 bis zur 83. Minute. Thomas Müller bringt Bayern in Führung. 1:0 und noch wenige Minuten und die Champions League scheint entschieden. Doch dann bekommt Chelsea in der 88. Minute den ersten Eckball des gesamten Spiels. Juan Mata bringt ihn herein, Didier Drogba löst sich von Jerome Boateng, kommt vor ihm an den Ball, Kopfball. Drogba rettet Chelsea in die Verlängerung und dort droht ausgerechnet er noch zum tragischen Helden zu werden, denn er verursacht einen Elfmeter. Den Peter Cech, der Torhüter, aber gegen Arjen Robben dann hält. Das Spiel geht ins Elfmeterschießen. Und als Chelsea mit dem letzten Schuss zum ersten Mal die Champions League gewinnen kann, da geht Didier Drogba zum Punkt. Yeah, Chelsea ist Champions League-Sieger, 4 Jahre nachdem Drogba in seinem ersten Champions League-Finale vom Platz geflogen war. Jetzt bekommt er noch einmal dieselbe Bühne und diesmal beherrscht er sie. Didier Drogba, der Big Game Player. Die Champions League, der größte Vereinstitel seiner an Titeln wahrlich nicht armen Karriere. Mit Chelsea wird er außerdem 4-mal englischer Meister, gewinnt 4-mal den FA Cup, ist gerade in den Finalspielen immer zur Stelle. 2-mal wird er Torschützenkönig der Premier League und auch für die Elfenbeinküste bleibt er über Jahre das Gesicht der goldenen Generation. Er führt sein Land zu 3 Weltmeisterschaften. 2-mal steht er mit seiner Mannschaft im Finale des Afrika Cups, nur den großen Titel, den gewinnt er dort nicht. Aber in den Augen seiner Landsleute ist das keinesfalls ein Makel. Für sie ist Drogba sowieso längst mehr als ein erfolgreicher Fußballer. Er ist ein Mann, der egal auf welchem Feld Verantwortung übernimmt. Die Bedeutung, die ihm der Fußball gegeben hat, die nutzt er für sportliche Höchstleistung, aber auch, um Menschen zusammenzubringen. In einem Land, das auseinandergebrochen war. Und vielleicht ist genau das sein größtes Vermächtnis. Seine Tore machten ihn zum Star. Seine großen Spiele machten ihn für Chelsea zur Ikone. Doch die Art, wie er seine Bedeutung als Fußballer nutzte, machte ihn zu mehr als das. Zu einem Spieler, dessen Einfluss weit über den Platz hinausreichte. Und genau deshalb ist Didier Drogba nicht nur eine Ikone des afrikanischen Fußballs, sondern eine unserer 100 Fußballlegenden.